Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen beim MLS-Podcast. Herzlich willkommen zur 92. Folge und hallo Daniel.
Moin.
Wie war so die Nations League zuletzt für dich? Als lockere kleine Einstiegsfrage.
Nations was?
Nations League, eine Nationsliga.
Ach so, du meinst das Turnier, wo keiner versteht, warum es existiert.
Naja, als Vorbereitung für die Gold Cup.
Nein. Ich habe es tatsächlich gar nicht verfolgt, aber natürlich, also da, wenn es drauf ankam, habe ich es natürlich verfolgt als Muster-Fan des oder Muster-Supporter des US Men National Team.
Sehr gut, sehr gut. Und was sagst du so erstmal generell? Wir gehen gleich noch auf die Spiele ein.
Darauf kann man aufbauen und dabei kann man arbeiten.
Mhm. Interessanter Diskussionspunkt, den wir gleich ansetzen können. Erstmal, wir hatten ja beim letzten Mal schon über das Spiel der Schweiz gesprochen. Das war ja ein Freundschaftsspiel, USA-Schweiz, wo die USA mit 2-1 verloren hatte. Und danach ging es dann im Halbfinale gegen der Nations League, gegen Honduras. Das hatten die USA mit einem, recht dünnen 1-0 gewonnen. Aber es bescherte ihnen den Einzug ins Finale und im Finale hieß der Gegner dann letztendlich Mexiko. Und lass uns mal ein bisschen über das Spiel reden. Mexiko-USA ist ja immer so eine Granate, die da aufeinander trifft. Was war erstmal so insgesamt dein Eindruck von dem Spiel?
Man hat halt gemerkt, wo halt bei den jeweiligen Teams die Fehler waren oder die Probleme liegen. Das hat man, wie gesagt, gemerkt. Und dementsprechend wurden diese Schwachstellen auch der jeweiligen Gegner oder des jeweiligen gegnerischen Teams ausgenutzt. Muss man so sagen.
Mhm.
Also gerade, vor allem das beste Beispiel ist die Verteidigung, die ja nicht immer so
geglänzt, finde ich, hat sie so gar nicht. Also zumindest die US-Verteidigung. Das war irgendwie, weiß ich nicht, also jedes Tor, was Mexiko gemacht hat, war eindeutig, dass die Verteidigung der USA einfach unfassbar schlecht reagiert hat oder gar nicht reagiert hat. Und das ist ja auch das, was ich im Spiel gegen die Schweiz schon kritisiert hatte, dass die Verteidigung einfach wahnsinnig anfällig ist für Fehler, die dann quasi fast immer zum Tor sorgen können. Nee, fast immer nicht, aber die sehr, sehr schnell zu einem Tor führen können. Und das hat man leider auch in diesem Spiel gesehen. Gerade das erste Tor war ja schon wieder, also, da weiß man nicht so richtig, was da in die Spieler gerät.
Das weiß wahrscheinlich selbst nicht, was das war für ein Mist.
Ja, und das ist, also, ich fand, jetzt gerade bei diesem Turnier fand ich die Verteidigung der USA schlecht aufgestellt. Also, beispielsweise beim zweiten Tor von Mexiko ist es nicht nur ein Spieler, sondern sind es gleich drei Spieler, die negativ auffallen, weil sie einfach gar nicht reagieren oder sehr passiv reagieren und nicht dazwischen gehen. Das ist halt so ein bisschen wie bei der Schweiz. Da hat man auch nicht so richtig viel in der Verteidigung gemacht und ja, dann ist halt ein bisschen Pech mit dabei. Besonders aufgefallen ist mir McKenney, der hinten ganz, ganz schlecht stand und bei beiden Toren mit dabei war, bei beiden Toren mitverantwortlich war. Auch Tim Reen sah alles andere als gut aus bei dem Gegentor, bei dem zweiten Gegentor. Da ist noch extrem viel Arbeit vor dem Gold Cup. Klar, beim Gold Cup hast du erstmal auch leichtere Gegner. Aber wenn du dann wieder auf Mexiko triffst, als Beispiel, dann kann sowas ganz schnell böse enden. In dem Fall jetzt ist das mal zum Glück ganz gut verlaufen, weil die USA nämlich eine Sache gut gemacht haben und erkannt haben, dass Mexiko bei Standards offensichtlich extrem anfällig ist. Alle Tore, eins klammern wir mal aus, sind nach Standards gefallen. Willst du ein bisschen was zu den Toren sagen von den USA?
Ich habe eigentlich nur noch das Wichtigste im Kopf von Pulisic.
Ja gut, das ist quasi das einzige nicht so, in Klammern würde ich sagen, Standardtor, nämlich ein Elfmeter. Davor die beiden Tore, das erste Tor.
Aber war nicht eins nach einer Ecke?
Genau, das 1-1 von Rainer war nach einer Ecke. Dort schoss zuerst, ich weiß gar nicht, wer zuerst auf das Tor schoss. Da konnte der Torwart noch abwehren. Aber Rainer stand einfach so gut und zufällig so gut. Und musste dann nur noch einschieben und konnte das Tor feiern. Das zweite Tor von McKennie war, ich glaube, auch nach einer Ecke. Ist übrigens witzig, dass die USA ein McKenzie und ein McKennie drin haben. McKenzie ist in der Verteidigung und McKennie ist vorne im Mittelfeld. Und McKennie machte dann letztendlich das Tor mit per Kopfball. Und ich bin mir ziemlich sicher, es war auch nach einer Ecke.
Ich weiß gar nicht, bin ich ehrlich.
Witzig fand ich aber eine Szene, nämlich der Moment, als der Schiedsrichter Tor für die USA pfiff. Weil es ist schwer zu beschreiben, was da passiert, aber er zeigt auf den Elfmeterpunkt mit so viel Inbrunst und so viel Leidenschaft, als wenn er sich auch ein bisschen darüber freuen würde. Es gibt später noch kurz vor Ende ein Tor, einen Elfmeter für die Mexikaner. Der zeigt, er ist auch sehr sauber, aber es sieht nicht nach so viel Inbrunst und Leidenschaft aus wie den ersten Elfmeter. Aber
das kann ich verstehen.
Bei dem zweiten Elfmeter gibt es ja einen eindeutigen Helden. Bei dem Elfmeter der Mexikaner. Nämlich Horvath.
Yep.
Der diesen Elfmeter hält. Und kurz darauf ist Schluss. Und die USA gewinnen die Nations League. Was man natürlich noch sagen muss, ist das Verhalten der mexikanischen Fans, die sich mal wieder alles andere als akzeptabel verhalten haben. Homophobe Gesänge waren immer wieder am Start und deutlich zu hören. Und vor allem, was man definitiv extrem noch mehr kritisieren muss, und das Homophobe muss man auch schon sehr stark kritisieren, ist die Tatsache, dass die ganze Zeit auch Wurfgeschosse auf die Spieler geworfen wurden, also auf die Spieler der USA. Dass, wenn man sich beispielsweise die Highlights ansieht, sieht man am Rand überall Trinkbecher. Und das hat sich das ganze Spiel durchgezogen, dass die mexikanischen Fans bei jeder Gelegenheit immer Becher nach den US-Spielern warfen. Eben auch dahin, wo es besonders weh tut. Und das waren natürlich keine leeren Becher, sondern es waren oftmals auch volle Becher. Und überhaupt, dass sie die Möglichkeit bekommen, da die ganze Zeit zu werfen und dass auch nicht dazwischen agiert wird, war schon äußerst, sprach weder für das Verhalten der Fans noch für das Verhalten der Verantwortlichen, die da nicht versucht haben zu intervenieren, damit das ein Ende hat. Gut. Natürlich war auch die Stimmung zwischen den Spielern ein bisschen aufgeheizt, aber ganz normal in einem Derby, alles noch im Rahmen. Aber die mexikanischen Fans sind auf jeden Fall, eigentlich müsste es da langsam mal Strafen regeln, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass sie so auffallen. Und das wird ja nicht besser gehen.
Ja, es ist traurig. Ich meine, es ist eine, wenn du Fangesänge hast, die tatsächlich homophob sind. Gehört nicht zum Fußball. Und muss auch sanktioniert werden, aber in gewisser Weise kann man als Spieler auf dem Feld, sag ich mal, das doch ausblenden oder als Zuschauer. Aber gerade diese Wurfgeschosse geht gar nicht. Also nicht mal im Ansatz. Ich meine, klar, viele Fans schmeißt mal gerne, wenn ein Tor fällt, Bierbecher oder von ganz hinten nach ganz vorne, aber da wird kein Spieler getroffen. Und es ist ja auch wichtig, dass die Spieler, die auf dem Feld sind, dass sie ja eigentlich von dieser Rivalität außen vor bleiben, weil letztendlich sind es ja auch nur Menschen. Und wenn die drauf stehen, auf irgendwas zu werfen, sollen sie sich gegenseitig abwerfen, aber doch nicht die Spieler.
Naja, zumal wenn du aus Freude eines Tores den Becher wirfst, dann ist es ja nochmal was anderes, als wenn du mit vollem Bewusstsein den Becher Richtung Spielfeld wirfst, um den Spieler, der jetzt gerade den Einwurf machen will, unbedingt am Kopf treffen zu wollen, oder den Spieler, der ihm entgegenläuft, an die Weichteile werfen will. Das ist halt schon zum einen Kindergarten und zum anderen muss da unterbunden werden. Beim nächsten Mal ist es dann halt wieder Pyro und dann hat man irgendwann die Verletzungen.
Eben. Weil ich meine, es fängt in Anführungszeichen harmlos an und irgendwann geht es halt weiter und weiter. Und wie gesagt, wenn jetzt beim Gold Cup die auf einmal mit Bengalos schmeißen, dann hätte ich es ahnen können. Du hast es sogar müssen, meiner Meinung nach.
Ja. Okay, hast du sonst noch was zur Nations League?
Nee.
Wollen wir ganz kurz über die USA-Costa Rica sprechen?
Das können wir gerne machen. Ich meine, die haben auch gegeneinander gespielt.
Genau. Das war dann einige Tage später. Ein Freundschaftsspiel. Alles natürlich im Rahmen der Vorbereitung für den Gold Cup. Und dieses Spiel ging dann mal wieder sehr deutlich aus. 4-0 für die USA. Die Tore schossen in diesem Fall Brandon Aaronson. Dyke schoss ein Tor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sein erstes Nationaltor, oder? Dann von Daryl Dyke.
Das könnte sogar sein.
Ansonsten hat auch Reggie Cannon getroffen und Gio Reyna hat als jüngster Spieler mit 18 oder 19 Jahren einen Foul-Elfmeter verwandelt. Nachdem er gefoult wurde, hatte er selbst gemacht und verwandelt.
Nicht schlecht. Kann man mal machen mit 20.
Ist er 20?
Ich meine, ja.
Also irgendwas zwischen 17 und 25. So in dem Umkreis bewegt er sich. Ja, aber in dem Fall solides Spiel der USA. So muss es weitergehen, auch wenn natürlich Costa Rica jetzt nicht das allerstärkste Team ist, aber gerade die Spiele brauchen sie natürlich auch, um so ein gewisses Selbstbewusstsein noch mehr zu tanken und um auch die Fehler, die sie zuletzt gemacht hatten, ein bisschen austrainieren zu können und die Erfahrungen zu sammeln, die sie da brauchen. Ansonsten hatten wir ja jetzt auch ein MLS-Spiel wieder. Man weiß schon fast gar nicht mehr, was das ist, diese MLS.
Gell, das ist...
Willst du dazu was sagen?
Ja, es war... Gut, schade, jetzt ist es leider nicht. Ja, es war das Spiel von Sporting Kansas gegen Austin. Fand gestern, also am Samstag, statt. Zugegebenermaßen, ich habe es angeschaut. Anne auch nicht, wie ich gerade eben erfahren habe. Gut, habe ich erwischt. Ich habe EM geschaut. Kann man eigentlich ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Aber trotzdem, was gibt es zum Sagen zum Spiel? Ging schon mal vorab unentschieden aus. Austin war ein Stück weit besser. Zumindest hatte ich den Eindruck, anhand der Highlights, dass Austin ein bisschen besser war. Und Sporting hatte eigentlich noch Glück beim Tor. Dass er halt perfekt vor die Füße kam. Aber ansonsten... Habe ich eigentlich nicht so viel zum Spiel zu sagen, weil, wie gesagt, ich habe die EM geschaut.
Was so ein bisschen auffällt, ist, dass ganz offensichtlich die Chancenverwertung von Sporting extrem schlecht ist. Einfach weil sie viel mehr Torschüsse aufs Tor hatten als Austin. Aber am Ende nur eine 1-1 rauskommt. Und wenn man sich so die Highlights des Spiels betrachtet, dann wirkte es schon wirklich so, als wenn Austin eigentlich die Mannschaft wäre, die da vielleicht eher noch ein bisschen den Sieg verdient hätte. Aber auch bei Austin muss man sagen, sie hatten da teilweise, also die Chancen, die sie hatten, waren sehr, sehr gut. Davon haben sie letztendlich aber auch nur eine genutzt. Und da waren wirklich Chancen dabei, die sie sehr gut herausgespielt haben, aber dann am Ende halt nicht genutzt haben, weil zweimal beispielsweise wurde bei großartigen Chancen das Außennetz getroffen. Und das bricht dir dann am Ende so ein bisschen das Genick, dass du entweder mit einer Niederlage nach Hause gehst oder mit einem Unentschieden. Und klar, es ist keine Niederlage, aber aktuell ist Austin auf Platz 10 der Tabelle. Mit 4 Niederlagen, 2 Unentschieden und 2 Siegen. Das ist natürlich jetzt so zu Beginn der Saison und gerade als so neues Team ist doch keine Katastrophe. Aber sie sollten schon da an der Chancenverwertung vornehin definitiv arbeiten, weil dann sehe ich sie deutlich weiter auch in der Tabelle. Was man sagen muss, für mich persönlich gab es einen Spieler, der meiner Meinung nach eigentlich Spieler des Tages hätte werden sollen. Johnny Russell ist es offiziell geworden, aber für mich war Brad Struver, der Torhüter von Austin, eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Weil, also er stand wie eine Krake da hinten in seinem Kasten und hat nahezu alles rausgefischt, was es auszufischen gibt. Das eine Tor, was gefallen ist, dafür, also da konnte er dann auch nichts mehr machen. Alle Krakenarme waren gerade noch mit der Situation davor beschäftigt. Er lief dem gegnerischen Spieler entgegen, konnte verhindern, dass er aufs Tor schießt. Und dann prallt der Ball an ihm ab und landet genau dem Gegenspieler vor den Füßen und der muss natürlich nur noch ans leere Tor machen. Aber ja, er hat es sehr, sehr gut gehalten und ist mir bisher tatsächlich noch gar nicht so sehr aufgefallen, positiv. Aber ich werde ihn jetzt mal genauer beobachten. Auch wenn er schon 30 ist, aber da scheint ja doch ein Talent im Tor bei Rostock zu stehen. Ein älteres Talent.
Das hast du aber schön gesagt. Übrigens, wo ich ja gerade auf die EM zu sprechen kam, Robin Loth, Nationalspieler Finnlands, spielt aktuell bei Minnesota United. War gestern auf dem Feld, hat auch, ich glaube, sogar die 90 Minuten durchgespielt. Wobei natürlich viel wichtiger natürlich die Situation rund um Christian Eriksen war. An der Stelle auch im Namen des MLS-Podcast-Teams die besten Wünsche an seine Familie. Wir hoffen auch, du wirst schnell wieder fit.
Ja, so ist es. Gibt es eigentlich noch mehr MLS-Spieler, die bei der EM dabei sind? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet.
Ja. Tatsächlich, ich weiß, dass bei Schweden der Ex-Sounders-Spieler Gustav Svensson dabei ist.
Dieser Name ist so schwedisch, wie man nur schwedisch sein kann.
Eben. Gustav von Svensson. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Verein. Da war auch ein MLS-Spieler noch dabei. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Es sind 4 Spieler. Ich hatte ja bereits Robin Loth erwähnt. Von Minnesota für Finnland. Dann haben wir noch Jan Gregos. Ebenfalls von Minnesota. Aber für die Slowakei, wenn ich das richtig sehe. Slowakia. Ist hoffentlich Slowakei und nicht Slowenien. Dann haben wir noch 2 Spieler, die beide für Ungarn abgestellt sind. Zum einen Charploks Schon, 20-jähriger Offensivmann von Dallas und von Philly Daniel Gatschak. Ebenfalls für Ungarn abgestellt.
Okay, hast du sonst noch was?
Nee, es war ja nicht viel. Ist aber auch mal nett, dass es nicht viel ist. Von daher.
Ja, die MLS beginnt erst wieder in der nächsten Woche. Am nächsten Wochenende haben wir wieder einen ganz normalen, regulären Spieltag. Bis dann haben die Teams oder hatten die Teams frei. Jetzt in dieser Woche wird natürlich wieder kräftig trainiert werden. Und dann können wir in der nächsten Woche auch wieder... Na gut, wenn die Folge am Anfang des Wochenendes rauskommt, wird es natürlich schwer, aber... Mal schauen. Wahrscheinlich kommt die Folge dann erst am Sonntag oder Montag online, die Woche darauf. Dann habt ihr den MLS-Spieltag schon gleich mit drauf. Okay, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns Themen, über die wir unbedingt mal reden sollen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr am nächsten Wochenende auf den Discord-Channel kommt. MLS Supporters, Supporterfans Germany, nee, Supporters Germany, damit wir gemeinsam wieder die MLS-Spiele sehen können, wenn es dann wieder losgeht. Und die üblichen Kanäle, ihr kennt sie längst. Ansonsten sind sie wie immer in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de